Wollen wir anfangen? Ich meine, ich esse noch Popcorn, aber...
Hör mal auf jetzt.
So eine Snackfolge einfach.
Eine Snackfolge.
Zwischen Bier aufmachen.
Manche Leute bezahlen dafür Geld.
ASMR-Ess-Dinger, ja. Oder...
Ich sag mal so, hallo und herzlich willkommen.
Genau.
Zu Folge 139 von dir bringe ich noch was bei. Dem Podcast, wo wir euch noch was beibringen.
Das ist eine schöne Zahl, 139. Oder? Also jetzt mal...
Wisst ihr, was ich hasse?
Erzähl.
Wenn
Erzähl.
Dirk über Zahlen redet. Spaß!
Aber jetzt mal, also eine 139, irgendwie strahlt das für mich aus. Ich weiß nicht, keine Ahnung.
Also pass auf, ich warne schon mal alle Leute vor, die zuhören. Hanna und ich und auch Chris, wir waren gestern in Bochum. Und was macht man in Bochum?
Starlight Express.
Wir haben uns den Starlight Express angeguckt.
Und es war richtig schlecht.
Okay. Nein, also man muss das schon ein bisschen...
Doch, du kannst nicht Nein sagen.
Nee, du kannst nicht Nein zu einer Meinung sagen. Ja. Also.
Ey, sei ehrlich.
Die Bühnenshow war der Burner. Ja?
Nein, die Bühne war der Burner.
Die Bühne war der Burner, die Show eigentlich auch. Guck mal, die beiden Leute, die da die Saltos gemacht haben.
Aber das waren drei Leute erstens.
Ja, aber meistens zwei, weil die ja links und rechts symmetrisch.
Ja, aber die haben sich abgewechselt.
Ja.
Und außerdem waren das die einzigen,
die cool waren.
Ja, und die Kostüme und das
die
war's.
Die Kostüme waren auch gut.
Das okay. war's.
Und die pupsende Oma links von mir, die genauso
die
gut...
Die auch immer einfach geklatscht hat. Ja. Also Offbeat.
Auf 1 und 3. Wie die Leute halt nun mal klatschen.
Ach so.
Ich meine, besser als die Person rechts von uns, die ja irgendwo geklatscht hat. Die hat, glaube ich, Free Jazz gemacht.
Ja, das war richtig.
Die hat wirklich Free Jazz geklatscht. Ja, also es war auf jeden Fall eine Experience.
Okay.
Und ich habe vorher eine Nachricht bekommen von jemandem, aus meiner Schulzeit, mit dem ich seit meiner Schulzeit keinen Kontakt mehr hatte. Und er hat gesehen in meiner Story, dass ich ein Bild gepostet habe vom Starlight Express Eingang von der Halle. Und dann hat er gesagt, oh, so gut, es ist das beste Musical. Und er war total geflasht und er war zum ersten Mal da. Und dann dachte ich, ja, vielleicht wird es für mich ja genauso. Ich meine, ich habe schon ein paar Musicals gesehen. Ich habe sehr gute und auch mittelmäßige gesehen. Und ich würde sagen, Starlight Express war mit Abstand das deutscheste Musical, was ich gesehen habe, aber halt auch gleichzeitig das amerikanischste und es ist eher auf der unteren Skala einzuordnen. Und ich glaube, mehr müssen wir gar nicht über Starlight Express erzählen, weil Leute, guckt es euch doch einfach selber an.
Nee, es lohnt, ohne Spaß jetzt, es lohnt sich nicht, das Geld auszugeben für den Vollpreis. Wenn man sich eine Shitshow angucken will, die hübsch und bunt ist,
dann kann man uns beim Podcast aufnehmen.
besuchen. Ja. Oder man geht halt für einen halben Preis zu Starlight Express.
Ja. Jedenfalls, herzlichen Glückwunsch Starlight Express zu 30 Jahren Starlight Express in Bochum, glaube ich. Oder insgesamt? Ich glaube in Bochum.
Nicht gesponsert und von Starlight Express in
Bochum. Nicht gesponsert. Und ich wollte es auch nur sagen, um euch vorzubereiten, warum Hanna heute, ja, ich sag's vorsichtig, launisch ist.
Launisch. Wolltest du nicht hysterisch sagen, vielleicht,
ja, genau,
am feministischen Kampftag heute?
Es gibt nichts Besseres, als am feministischen Kampftag einer Frau zu erzählen,
wie launisch sie ist.
Oh,
ich wollte eigentlich einen Hassbeitrag über was anderes machen.
Und jetzt machst du es über mich.
Ja, wir hassen Tim heute einfach.
Ja, let's go.
Oh, nee.
Nein, komm, Hanna, leg mal los.
Ja, keine Ahnung. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, meine letzten Tage waren a hell of a ride. Und ich habe irgendwie sehr lange nicht mehr so viel Wut in mir gehabt, dass ich irgendwie guten Gewissens einen Hassbeitrag hätte machen können.
Und dann verbringst du einen Tag, nee, zwei Tage.
Dann verbringe ich zwei Tage im Krankenhaus und dann ging's los.
Ja.
Und es muss jetzt einfach mal kurz loswerden über diese Institution Krankenhäuser. Das ist ja wirklich einfach... Was ist das? Ich meine, ich habe mal in einem Krankenhaus gearbeitet für ein halbes Jahr und das war schon schlimm. Aber wenn man als Patientin drin ist, ist es schon auch schlimm. Und worauf ich mich konkret beziehe, ist die Kommunikation. Und zwar die Kommunikation intern innerhalb der KollegInnen im Krankenhaus, aber auch die Kommunikation mit den PatientInnen. Also es ist einfach, ich verstehe nicht, wie man Dokumente rausschicken kann, auf denen schwarz auf weiß steht, sie bleiben von dann bis dann und dann passiert das, das und das und danach gehen sie nach Hause. Und dann von mir zu erwarten, dass ich noch einen weiteren Tag einplane, der nicht auf diesem Dokument steht.
Und vor allem noch eine weitere Nacht, das ist ja noch viel schlimmer.
Genau.
Ja.
ich verstehe nicht, wie passiert denn sowas in so einem Apparat? Und dann wird mir gesagt, dieses Dokument wird schon immer benutzt und es hat sich noch nie jemand beschwert. Und da denke ich mir, also entweder sind alle dumm, die das gelesen haben, oder mir wird eine Lüge erzählt, oder die Leute trauen sich halt nicht zu widersprechen. Und das wird ganz ehrlich, es ist nur ein scheiß Krankenhaus für eine diagnostische Untersuchung gewesen für mich. Und es fühlt sich jedes Mal so an, wenn man stationär in ein Krankenhaus geht, als würde man quasi, als wäre man zwangseingewiesen worden und man muss sich wieder freikaufen. Und wirklich, es ist jedes Mal, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal zu einem satisfying Zeitpunkt aus einem Krankenhaus freiwillig entlassen wurde. Ich habe mich immer eigenverantwortlich, selbstverantwortlich, selbst entlassen. Und das ist, also, keine Ahnung. Ich meine, man kann sagen, was man will, die sind alle überarbeitet und es gibt zu wenig Personal und es ist alles irgendwie kacke und die Finanzierung von Krankenhäusern, über die müssen wir gar nicht erst reden, weil die ist auch total furchtbar mhm. und wenn dann diese Träger auch noch irgendwelche kirchlichen Träger sind, dann wird es noch schlimmer oder private Krankenhäuser sind auch ganz furchtbar und staatliche Krankenhäuser, über die müssen wir gar nicht erst reden, das ist alles schlimm. Aber Jesus Christ, people.
Ja.
Ich also, denke mir, in mündlicher Kommunikation kann ja mal viel schief gehen. Aber man teilt ja Leuten schriftlich Dinge mit, damit sie die Dinge zum Nachlesen haben.
Also Anna, ich muss jetzt mal da reinkrätschen und sagen, es hätten ja schon die Alarmglocken läuten müssen, als auf dem Zettel ein Datum von irgendwann letztes Jahr drauf stand.
Nein. Auf dem Zettel stand das erste Datum, was mir vorgeschlagen wurde. Okay. Und den Transfer konnte ich ja gerade noch herstellen zu den anderen Tagen, die sie mir dann genannt haben. Weil ich das Datum, das erste, nicht wahrnehmen wollte, weil ich dann Jetlag gehabt hätte. Kurz zur Info, ich war im Schlaflabor und zu weiteren diagnostischen Schlafuntersuchungen mit Jetlag wäre das schlecht gewesen. Mhm. Aber die Behandlung in so einem Schlaflabor, ich will euch keine Angst machen, aber be scared.
Die ist schon, also die, das sah auch einfach wirklich, also ich könnte da, glaube ich, gar nicht schlafen. Also es wäre einfach irgendwie komplett, ja.
Ich war die Einzige, die geschlafen hat. Es waren vier Schlafzimmer quasi mit verkabelten Leuten da und dann wurde mir am nächsten Morgen gesagt, ja, Glückwunsch, Sie waren die einzige Person, die geschlafen hat.
Ja, und du hast vor allem auch spannende Bilder geschickt, weil Hanna hat, ich weiß nicht, 300 Kabel am Körper gehabt, am Kopf, an der Nase.
Ja, da wird halt, also da wird wirklich alles gemessen, da werden die Extremitäten, da wird gemessen, ob die sich bewegen, dann wird gemessen, ob sich der Bauch hebt, ob sich der Brustkorb hebt, dann wird gemessen, ob ausgeatmet wird und eingeatmet wird, dann wird die Temperatur der Ein- und Ausatmung gemessen, damit sie feststellen können, ob man durch Mund oder Nase atmet beim Schlafen und dann werden die Gehirnströme gemessen, dann werden die Augenbewegungen gemessen, dann werden die Gesichtsbewegungen gemessen, also keine Ahnung.
Wow.
Ja. Aber das ist eigentlich auch nicht das, was mich am meisten aufregt, sondern mich regt einfach auf, das zu sagen, erstens, ja, da stand doch, dass sie zwei Nächte bleiben. Dann zeige ich denen, dass es da nicht da stand. Und dann sagen sie, ja, das hat noch nie jemand missverstanden. Und ich denke mir, wie kann man das denn nicht missverstehen, wenn da kein drittes Datum draufsteht?
Ich finde ja, der beste Boss-Move, und das muss man vielleicht auch mal erzählen, ist, dass die eine, was ist das, Chefschwester oder ich weiß nicht genau, wie das ist, die das dann ausgedruckt hat, den E-Mail-Verkehr.
Nein, das war die Sekretärin.
Die Sekretärin, die das nochmal ausgedruckt hat.
Aber Boss-Schwester passt.
Boss-Schwester finde ich gut. Die Boss-Schwester, die hat das nochmal, also Hanna hat sich beschwert, weil sie hat gesagt, das steht, so wurde mir das nicht kommuniziert. Dann wurde sie zur Boss-Schwester gerufen.
Die mit mir gemailt hat.
Ja, die hat dann den E-Mail-Verkehr ausgedruckt und hat gesagt, hier, gucken Sie doch mal, da steht's doch schwarz auf weiß. Und dann hat Hanna gesagt, ja, da steht schwarz auf weiß, dass ich nicht zwei Nächte hier bleiben muss.
Genau, sondern nur eine.
Und dann sagte sie, stimmt, da hatte ich doch recht gehabt, oder was war das noch?
Nein, und dann hat sie gesagt, ja, und der Raum, den ich Ihnen heute Morgen gesagt habe, da hatte ich ja auch recht. Sag ich, nein, ich hatte recht. Ich stand am richtigen Raum. Ach ja, stimmt. Hä? Das war wirklich so.
Ja.
Das klingt aber wirklich nach einem menschlichen Versagen. Also da irgendwie ist da irgendwie, also ja, aber das ist ja an mehreren
Ich glaube, genau Stellen, das ist der Punkt, den Hanna machen möchte. Dass das zwar klingt wie menschliches Versagen, aber dass das inzwischen schon strukturelles Versagen ist.
Ja, es ist ein kollektives Versagen. Also es ist wirklich ein strukturelles Versagen. Das ist ein Vordruck, den die immer an alle schickt.
Pass auf, die ändern jetzt diesen Vordruck Und das glaubst du, warst die, du warst die erste, die sich da, die dazu was gesagt hat und jetzt passiert das nie wieder. Das wird jetzt das
Komm, um das mal so ein bisschen auszuschmücken, warum ich glaube, dass das nicht das Problem einer Person war.
Okay.
Abends, Hannah war wieder zu Hause, wird sie angerufen von einer anderen Schwester, der Stationschefin oder was war das, die gesagt hat, ja, sie sollten doch heute Abend wiederkommen.
Das war die studentische Hilfskraft, die da gearbeitet hat.
Ach so. Und dann sagt Hannah, nee, ich habe das mit dem Oberarzt abgesprochen, dass ich nicht wiederkomme. Ja, gut.
Nein, mit dem Stationsarzt, aber der hat vorher auch angerufen, tschüss, und hat gesagt, wollen Sie mir vielleicht noch sagen, welche Medikamente Sie nehmen? Und ich habe gesagt, ich habe das schon auf drei verschiedene Zettel in Ihrem Krankenhaus gestern abgegeben.
Ja, also ich habe mich auf jeden Fall, also ich saß hier, habe mir das mit Chris zusammen angehört und ich dachte die ganze Zeit an die Szene von Asterix und Obelix.
Ah, Passierschein 38,
glaube ich. Ja, mit dem Passierschein 38, es war schon sehr nah dran.
Ja, und um jetzt mal noch den Punkt irgendwie zu kriegen, warum das hier ein Hassbeitrag wert ist. Erstens, ich hatte keine Kapazitäten für ein anderes Thema, deal with it. Und zweitens ist es ja nicht nur in dem Krankenhaus ein Problem.
Ja. Ja.
Punkt.
Ja, alle.
Mit der E-Akte wird alles besser. Mit der E-Akte wird alles, mit der Patientenakte, mit der digitalen, da wird das alles besser. Pass auf.
Ich meine, das wird auf jeden Fall helfen, weil es gibt doch diesen berühmten Beitrag, wo so eine Stationsschwester halt auch sagt, hier, mit diesem Schreiben können wir nichts anfangen. Wir müssen es daher, wir haben es per E-Mail bekommen, obwohl es schon digital vorliegt. Wir müssen es jetzt ausdrucken,
ja, genau,
dann einscannen,
ja, genau,
dann wieder in so ein System eintragen, weil anders geht's nicht. Ne, da gibt's ja so,
ja, stimmt. Und dazu vielleicht auch noch Service Wüste Deutschland. Dieses Krankenhaus hat einfach nur kostenpflichtiges Wi-Fi.
Hä?
Und man hat kein Handyempfang da drin. Das Wer hat denn bitte noch kostenpflichtiges PatientInnen-Wi-Fi?
Wow.
Ja, du musst ja auch fürs Fernsehprogramm bezahlen. Aber so ist das, wenn ein, wenn sowas, was eigentlich für Leute wichtig ist, die krank und geschwächt sind, wenn das halt schwarze Zahlen schreiben muss. Ne?
Das ist das Universitätsklinikum in Aachen. Ja. Das ist ein renommiertes Krankenhaus, ja. Also da sitzen ein paar Koryphäen, glaube ich, sogar drin für bestimmte Themen.
Bestimmt, ja.
Das ist so unangenehm einfach.
Ja.
Ich hasse die alle. Jetzt muss ich noch mal irgendwann hin für eine Nacht, aber ich glaube, ich gehe nicht.
Tja, also wir haben auf jeden Fall was gelernt, auch aus deinem Hassbeitrag.
Auf jeden Fall.
Und ich habe vor allem, also mich hat es tatsächlich wirklich, wirklich interessiert, wie so eine Nacht mit Schlaftestzeug aussieht. Und jetzt möchte ich es noch weniger selber machen.
Ja.
Ja, also das war schon beeindruckend auch. Was
ja,
da
aber
alles
die Nacht war das geringste
wird.
Problem tatsächlich.
Ja, ja, da hattest du aber auch nur mit den studentischen Hilfskräften zu tun.
Und der Maschinerie.
Ja.
Ja, aber vielleicht noch für alle, man wird halt nicht irgendwo angekabelt, sondern man ist nur mit sich selbst verkabelt. Also man kann rumlaufen und so. Also man trägt die ganzen Kästchen, wo die Kabel reingehen, am Körper quasi.
Hm.
Auf dem Bauch schlafen ist halt nicht. Oder wenn man Bauchschläferin ist, ist dann halt auf dem Rücken schlafen nicht. Man muss sich entscheiden.
Ach so, du kannst auf einer Seite, ja. Na dann. Vielleicht gehen wir jetzt einfach in ein sehr, sehr schönes Szenario über. So ein bisschen.
Starlight Express.
Nein. In eine Vorstellungskraft, die wir jetzt mal anstrengen müssen, damit wir uns so ein bisschen in eine andere Welt begeben. Wir stellen uns vor. So ein bisschen, ja. Nein, wir liegen auf einer Liege auf dem Balkon zum Beispiel. Es ist schön warm, vielleicht auch so ein bisschen schwül. Die Sonne scheint und man hört Papageien im Hintergrund lauschen. Eigentlich fühlt sich alles gut an. Dann wacht man auf, beziehungsweise öffnet man die Augen und man ist in Bonn. Denn ihr habt nicht geträumt. Bonn kann all das, was ich gerade aufgelistet habe. Bonn ist manchmal schwül.
Von der Stadt Bonn?
Düsseldorf auch.
Das darf ich nicht sagen. Nein, aber also schwül ist es in Bonn, weil einfach aufgrund der geografischen Begebenheiten ist Bonn in so einem Tal, im Rheintal, und da wird es ein bisschen schwül. So warm wird es ja auch, weil, wie gesagt, Rheintal, das ist hier nicht unüblich, dass es im Sommer wirklich wärmer wird als im Rest des Landes. Und es gibt wilde Papageien in Bonn. Nicht nur in Bonn, sondern im relativ großen Rhein-Main-Gebiet, da gibt es die sogenannten Halsbandsittiche oder auch Psittacula crameri genannt. Die sind so grün und das sind sehr, sehr beliebte Papageien, die man halt ja auch zu Hause einfach gut haben kann. Die kommen ursprünglich aus Subsahara-Afrika und aus Asien. Es gab aber schon oder es gibt schon länger Hinweise darauf, dass die schon recht früh domestiziert wurden. Also in der römischen und griechischen Antike zum Beispiel wurden die auch teilweise schon gehalten. So, man geht aber davon aus, dass diese Population von diesen Halsbandsittichen aus den 60ern und 70er Jahren kommt. Die wurden halt hier in privaten Haltungen gehalten und die sind dann entflohen und haben sich dann hier so langsam breit gemacht. Das waren am Anfang so eine Handvoll und mittlerweile gibt es aber wirklich tausende Exemplare, die hier in der Region einfach heimisch sind. Also die überwintern auch hier und die legen Eier, nesten und all das und die fliegen hier einfach rum, wild, und man kann die einfach sehen, wie sie hier, ja, ihr Unwesen treiben.
Fehlt der natürliche Fressfeind?
Das vielleicht auch. Hauptsächlich ist es aber also aus klimatischen Gründen sehr ersichtlich, dass sie sozusagen auch in dieser Region hier so sind. In Norddeutschland zum Beispiel oder auch in Berlin oder in Hannover gibt es die nicht. Aber weil es halt hier in der Region ein bisschen wärmer ist, fühlen die sich halt hier wohl und wahrscheinlich gibt es auch keine ausreichenden Fressfeinde. Also wüsste ich jetzt nicht, wer so ein Halsbandsittich irgendwie aus der Luft nimmt. Vielleicht ein anderer Greifvogel oder so.
Aber,
Katzen vielleicht auch, ja, aber diese, davon gibt es einfach auch sehr viele. Also die werden jetzt nicht mehr so einfach verschwinden. Und man spricht von diesen Tieren, die halt eigentlich hier nicht beheimatet sind, aber dann künstlich angesiedelt werden. Da spricht man von Neozoen. Das ist übrigens ein Palindrom. Neozoen.
Wow.
Das ist mir, als ich meine Notizen gemacht habe, ist mir das aufgefallen. Aber,
ja. Aber wird nicht Zoen mit zwei O dann geschrieben? Zoen?
Nee, Neozoen ist Einzahl und Neozoen ist Mehrzahl.
Ach so, ich dachte Zoo wie der Zoo mit zwei O.
Ja, genau, das ist dann die Einzahl, genau. So, aber es gibt auch noch andere Szenarien. Jetzt stellen wir uns vor, wir liegen im hohen Gras, der Wind weht so ein bisschen über die Felder, in einem See springen Fische aus dem Wasser und Nandus traben durch die Wiesen. Dann seid ihr nicht unbedingt in Südamerika, sondern vielleicht auch am Ratzeburger See in Schleswig-Holstein. Da gibt es nämlich seit der Jahrtausendwende wilde Nandus. 6 Exemplare sind da um das Jahr 2000 entflohen.
Was ist ein Nandu?
Nandu, das sind so Laufvögel, so, die so ein bisschen kleiner sind wie so ein Strauß.
Ich dachte ganz viele von so unseren Rennvögel. Katern.
Ja.
Also, das wäre auch lustig, weil davon gibt es nämlich jetzt schon 500 von diesen Nandus. Und 500 Nandus wäre auch lustig. Genau,
500
aber
ist die Population
500
inzwischen.
Genau, innerhalb von wenigen Jahren haben die sich richtig vervielfältigt und fühlen sich da auch sehr wohl, auch weil sie dort auch keine Fressfeinde haben und weil sie klimatisch einfach auch sehr angepasst sind, weil also die Nandus kommen eigentlich eher aus dem südlichen Teil Südamerikas, also alles das, was so also deutlich südlich des Amazonas ist und da gibt es auch durchaus Regionen, die mit unserer vergleichbar sind und deswegen fühlen die sich hier sehr wohl. Die fühlen sich ein bisschen zu wohl, die werden nämlich jetzt so langsam invasiv und wenn Arten invasiv werden, dann sorgen sie entweder dafür, dass sie halt irgendwie Schäden anrichten oder dass sie andere heimische Arten verdrängen. Und diese Nandus richten halt auch Schäden bei Bauern zum Beispiel oder bei Bäuerinnen an, dass sie ja die Ernte so ein bisschen kaputt machen. Die gelten noch nicht als invasiv, weil sie keine anderen Arten verdrängen. Aber da geht es gerade darum, ob die tatsächlich invasiv sind oder nicht.
Ich glaube, du hattest das mal angedeutet beim Emu-Krieg, oder? Kann das sein?
Genau, ich glaube, da hatte ich einmal ganz kurz über die Nandus gesprochen. Genau, ja. Und auch das sind Tiere, die eigentlich wirklich nicht in Schleswig-Holstein heimisch sind, aber hier aus privaten, menschlichen Gründen heimisch geworden sind. Und jetzt gibt es noch Tiere, bei denen denkt man gar nicht, dass sie Neozoen sind. Der Waschbär zum Beispiel, der kommt ursprünglich aus Nordamerika, wurde dann aber für die Pelzzucht nach Europa gebracht und hat sich dann auch hier ausgebreitet. Der Jagdfasan, also dieser Fasan, den man eigentlich so von diesen alten, diesen alten Gemälden, diesen kitschigen aus Bayern irgendwie kennt, da dachte ich auch, naja, die sind halt hier irgendwie heimisch gewesen und deswegen werden die gejagt. Nee, die kommen eigentlich aus Asien und wurden halt echt nur zu diesen Jagdzwecken nach Deutschland gebracht, damit man halt irgendwas Tolles hat, was man jagen kann und irgendwelche tollen Federn, die man sich dann an den
Nutria doch auch.
Nutria, genau, richtig. Kennt ihr noch weitere Neozoen in Deutschland?
Also ich weiß, dass dass das Taubenproblem ein selbstgemachtes Problem ist.
Ja.
Aber es ist, glaube ich, trotzdem kein Neozoen, oder?
Neozoen. Nee, die Tauben, ich glaube, da kommt es, glaube ich, auch drauf an, von welcher Art man da spricht. Also,
ja, von der gemeinen Taube. Also die sind ja super krass gezüchtet worden und dann ist das out of hand gegangen und dann seitdem haben wir ein Taubenproblem. Das war früher nicht so.
Ja, vielleicht, also so eine Züchtung ist ja dann nochmal anders. Also die kommen ja dann vielleicht, also die kommen ursprünglich hierher, wurden dann aber irgendwie umgezüchtet. Das kann ja sein. Ja.
Also tatsächlich nicht hier in Deutschland, sondern ganz woanders, aber da, wo wir gerade im Urlaub waren, im Karibischen Ozean.
Mhm.
Oder Karibisches Meer, ich weiß gerade gar nicht. In der Karibik.
Ja,
in der Karibik.
In der Karibik. Da gibt es eine Plage an Feuerfischen.
Ui.
Die sind nämlich aus einem Aquarium in den USA irgendwie raus. Und die gehören überhaupt nicht in das Karibische Meer. Und die sind, eigentlich gehören die, glaube ich, in den Indischen Ozean. Jedenfalls haben die auch keine FeindInnen in dem Gewässer. Mhm. Und deswegen darf man die als einzige Fische auch all year round fischen, weil die halt die Korallen auch kaputt machen und ganz invasiv, viel in dem Ökosystem da kaputt machen.
Ich glaube, es gibt im Bodensee wurden immer wieder Schildkröten ausgesetzt, die da nicht reingehören.
Das kann auch sein, ja.
Ja, ob das jetzt als ein Neozoin gilt.
Wenn die ausgesetzt werden, ja eigentlich nicht, nur wenn die da überleben und sich verbreiten.
Ja, also wenn die da wirklich irgendwie tatsächlich Nachfahren erzeugen und so, ja, dann also sie quasi dann heimisch werden. Aber auch solche Tiere wie zum Beispiel der Dammhirsch oder die Regenbogenforelle oder die spanische Wegschnecke, das ist diese klassische Nacktschnecke, die man kennt.
Ach, wirklich?
Die Kanadagans, die Mandarinente, das sind alles Tiere, die eigentlich in Deutschland nicht heimisch sind, aber aus unterschiedlichsten Gründen einfach sich hier einfach hierher gekommen sind und sich hier wohlfühlen. Also es ist wirklich erstaunlich.
Globalisierung halt, ne?
Ja, genau. Also dadurch, dass einfach auch viele Tiere oder Ratten irgendwie auf Schiffen unterwegs waren und so, das ist irgendwie wirklich einfach ein sehr, sehr verzweigtes Netz mittlerweile. Und man erfährt einfach sehr viel über seine Umwelt, wenn man einfach mal aus dem Fenster guckt und da Papageien sieht. Also dann kommt man auf
diese Papageien heißen übrigens auch, also in einer Region von Deutschland nennt man sie Kö-Papageien, weil
die in Düsseldorf auf der Kö
und zwar in Scharen. Also es ist wirklich so, auf der Kö, wenn du dir die Bäume anguckst, die sind alle neongrün-gelb zu einer gewissen Tageszeit, immer so, glaube ich, gegen so früher Abend. Und weil da einfach Massen an Papageien auf der Kö hocken.
Ja, also es ist halt wirklich, also es sind Tausende, die einfach hier in der Gegend rumfliegen und das ist irgendwie total bizarr, auch wenn es kalt ist zum Beispiel, da sind die ja auch hier und damit rechnet man einfach nicht, wenn es irgendwie kalt ist draußen, dass du dann da Papageien siehst, also
Die sind zu spät. Wir hatten mal viel mehr Piraten und Piratinnen in Deutschland. So,
dann hätte jeder einen Papageien.
Ja, die hätten alle einen haben können auf der Schulter. Ja, schau es vertan.
Eine Art gibt es noch, die aber nicht all year round sozusagen hier ist, also nicht das ganze Jahr über, aber es gibt Flamingos in der Nähe von Münster, falls ihr euch da erinnert oder falls das euch überhaupt bekannt war.
Wirklich?
Ja, normalerweise fliegen Flamingos das sind ja auch so Zugvögel, die landen dann im Norden eigentlich höchstens irgendwie bis Frankreich oder bis Spanien. Es gibt aber so eine ganz kleine Population von Flamingos, die dann in die Nähe von Münster fliegen und dann irgendwo zwischen Münster und der niederländischen Grenze auch an einem See dann quasi
darüber habe ich mal eine Doku gesehen.
Also, das ist, glaube ich, kein echtes Neozoon, aber es ist
Warum hat uns das niemand gesagt, dass wir da gelebt haben?
Vor allem haben wir damals schon den Podcast
gemacht.
Uns hat
niemand irgendwas gesagt.
Das stimmt.
Ich bin heute ein Negatron, ich sag's.
Ja. Sind die vielleicht an diesen Rieselfeldern bei Münster, da wo wir nie waren, obwohl alle gesagt haben, da sollen wir hin?
Vielleicht. Ja.
Wow.
Ja. Es gibt auch noch neobiotische Pflanzen, das sind dann Neophyten, aber das ist langweilig, weil.
Ja, gut, die Kartoffel wahrscheinlich zum Beispiel.
Keine Ahnung, weiß ich gar nicht, habe ich nicht.
Super viele Pflanzen, glaube ich. Es gibt ja so richtig invasive Pflanzen auch, die also alles kaputt machen, wenn man die nicht.
Mhm.
Ja, es ist. Also
eindämmt. Also es gibt ja auch wirklich so Pflanzen, zum Beispiel, wenn man jetzt einen Bambus einfach irgendwo pflanzt, also kommt auf die Bambusart an, aber. Es gibt halt Leute, die haben keine Ahnung und dann pflanzen die einfach irgendwo einen Bambus und die Wurzeln unter der Erde so brutal breit, dass sie halt einfach alles andere verschlingen, was im Umkreis von ein paar Metern ist. Richtig schlimm.
Minze ist auch sowas, was einfach wie Teufel wächst und einfach ständig, also immer wieder kommt. Und das, Aber ja, das
Vor allem, was ich dachte, Himbeer ist vor allem, oder? Ist Brombeer? Nee, Brombeersträucher sind super schlimm. Das sagen wohl alle, wenn du einmal Brombeersträucher im Garten hast, dann wirst du nicht mehr los.
Obwohl es nochmal einen Unterschied, glaube ich, zwischen so Arten gibt, die einfach nur irgendwie wuchern und dann einfach Arten, die halt einfach wirklich, denen ja nicht gehören und dann zusätzlich noch invasiv sind. Also genau. Aber es ist wirklich, also und eigentlich alles durch den Menschen verursacht so ein bisschen, ne? Also es ist,
so sind wir, ne?
Ich hasse das.
Menschen?
Uns.
Aha, uns beide jetzt?
Ne, uns Menschen.
Ach so. Okay.
Ja, Tiere.
Heute mal.
Aber sind die überleg mal. kann man Menschen wirklich hassen, die so Dinge schaffen wie Starlight Express?
Ja, gerade die.
Hass wurde für solche Menschen erfunden.
Ja.
Mensch, Leute.
Dass dieses Musical keine Aufsichtsbehörde hat.
Generell Musicals in Deutschland.
Nee, dieses.
Dieses.
Das ist so schlecht. Da frage ich mich halt, wie da so viele Leute das täglich aufführen und drüber gucken und niemand denkt sich so, boah, wie peinlich, was wir machen.
Eigentlich müsste man dann mal zu den, das ist jetzt gemein, aber zu diesen AkteurInnen gehen und sagen, sag mal, wisst ihr eigentlich, wie schlecht ihr seid?
Nein, im Moment, die sind nicht schlecht.
Oder, die SchauspielerInnen und die MusicaldarstellerInnen, die waren nicht schlecht.
Okay,
die haben alle
das
gut
klang
gesungen,
irgendwie
die haben
anders.
Alle solide Performances gemacht.
Hey, die Texte sind einfach der Inhalt.
Musikalisch und lyrisch war das einfach schwach.
Okay, jetzt kommen wir langsam zum Kern der Sache. Ja.
Ja, und man muss auch dazu sagen, dass irgendwie sich sehr schlecht nur einen Cast finden lässt, der muttersprachlich Deutsch spricht und Inlineskaten kann und singen kann.
Rollschuhfahren, sorry.
Und deswegen sind halt einfach, also
das ist auch eine krasse
95%,
ne? Also,
95% der Rollen halt mit nicht deutschsprachigen Leuten besetzt und dann versteht man die Texte halt noch schlechter, wenn die singen, weil man versteht halt die Texte eh schon nicht, weil es nicht so gut abgemischt war und es war, also das war...
Okay. Na, jetzt kommt langsam ein differenzierteres Bild. Das
pass auf, wir machen das so. Wir beenden jetzt die Diskussion zu Starlight Express. Tut mir leid, dass ich es wieder aufgebracht habe. In den Kommentaren, wenn ihr bei Starlight Express wart, beschreibt doch mal, wie ihr es fandet, wie es bei euch war und wenn ihr noch nicht da wart.
Und wie findet ihr das eigentlich, dass der Rauchwaggon jetzt ein Saufwaggon geworden ist?
Ja. Genau. Der Rauchwagen ist weg, dafür gibt es einen Alkoholwagen.
Ach so, weil da Zigaretten geraucht wurde und raucherschutztechnisch, das ging nicht.
Nicht mehr gesellschaftsfähigen Droge zur nächsten. Ja.
Als nächstes machst du einen Vape-Wagen auf.
Ja, ich habe schon gesagt, einen Cannabis-Wagen, so einen Weed-Wagen.
Ja, stimmt. Okay, aber komm, wir machen mal weiter im Programm. Ich habe nämlich heute mal was ganz Wildes vor, weil ich bin in wilder Stimmung. Ich habe zwei kleine Themen.
Hast du nicht?
Doch.
Sag bloß!
Doch.
Sag mal, warst du eigentlich in Australien?
Ich war auch schon mal in Australien, ja. Aber nee, ich habe zwei sanfte, kurze Themen mitgebracht, aber die passen halt auch zusammen. Und beginnen will ich mit etwas, was ich selbst ungern tue, und zwar warten. Es geht ums Warten.
Boah, ich hasse auch warten.
Das tun die meisten Leute sehr ungern und warten auf Dinge oder auf Ergebnisse oder was auch immer und irgendwann wird man ungeduldig und dann bekommt man schlechte Laune und so weiter. Also warten ist generell nicht so toll.
Kommt immer drauf an, finde ich, was man halt während des Wartens tun kann.
Mhm.
Weil wenn man sich beschäftigt oder wenn der Zeitraum zum Beispiel 2 Monate ist, wenn man auf irgendwelche Prüfungsergebnisse wartet, dann finde ich, ist das nicht so schlimm, weil man halt dazwischen noch ein Leben hat. Aber wenn man jetzt irgendwie nur dafür irgendwo ist und dann wartet, das ist das schlimmste Gefühl.
Mhm. Es gibt ein Forscherteam von der University of Texas und die hat sich gedacht,
Texas?
Das glaube ich, weiß ich nicht, habe ich nicht nachgeguckt, aber die haben sich das genauer angeguckt, was du auch gerade gesagt hast. Also liegt es an der Länge, wann ist man besonders sauer aufs Warten und so weiter und so fort. Und das haben sie in 2 Papern gemacht, die jetzt gerade auch so ein bisschen mehr besprochen werden auf Blogs und so. Und in einem wollten sie vor allem klären, warum warten Leute eigentlich so ungern. Also warum nervt das Leute? Und
weil es unproduktiv ist.
Man fühlt sich so
nutzlos. Das ist nicht der Punkt.
Weil es sich unfair anfühlt.
Nein.
Es ist einfach langweilig. Es ist einfach, der Mensch ist nicht dafür gemacht, nichts zu tun.
Nee, der Hauptgrund, und das fand ich wirklich spannend, der Hauptgrund, die haben viele so kleine Tests gemacht, aber der Hauptgrund war, weil Menschen es mögen, etwas abzuschließen. Menschen brauchen, und also jetzt ein englisches Paper,
Closure.
Genau, also Abschluss. Es geht also darum, Ziele oder Aufgaben mental von der Liste streichen zu können. Wenn eine Aufgabe so über dir hängt, dann ist das scheiße für dich. Und das haben sie gemacht mit einer Reihe von Tests, wirklich ganz interessant, bei denen Leute halt Entscheidungen treffen konnten. Zum Beispiel waren Leute halt bereit, mehr Geld zu bezahlen, um zum Beispiel bei einem Online-Kauf das schneller abzuwickeln. Also die konnten sagen, ich zahle mehr Geld, aber dafür bezahle ich jetzt, statt den normalen Betrag zu zahlen, aber dafür muss ich halt irgendwie 2 Wochen warten, bis ich bezahlen kann oder sowas. Ich weiß, also ich müsste mir den Aufbau nochmal genauer angucken, aber das kam dabei raus. Oder die waren auch eher bereit, am Tag mehr zu arbeiten, damit sie abends früher von der Arbeit gehen konnten. Oder okay, sie machten eher Überstunden vor dem Urlaub, als einen Report zum Beispiel nach dem Urlaub fertigzustellen. Auch wenn es keinen Grund gab, den quasi vor dem Urlaub noch dringend fertig zu machen, weil die Deadline auch, für den Report war quasi nach dem Urlaub. Ne? Also alles das, damit die quasi nicht mit unerledigten Aufgaben Zeit verbringen müssen, sozusagen. Ne? Und ja, das ist natürlich spannend, weil dann so Konzepte wie Buy Now, Pay Later, ne, was zum Beispiel auch PayPal oder so anbietet, das kann halt sein, dass die Leute das eigentlich unglücklicher macht, obwohl man ja meinen könnte, dass das ein hilfreiches Konzept ist. Ne, das fand ich also überraschend spannend. Naja, und die andere Studie, die sie sich, also die sie gemacht haben, hat sich angeschaut, welcher Teil der Wartezeit ist der schlimmste. Jetzt mal gucken, Hanna, was würdest du sagen, ist der schlimmste Teil der Wartezeit?
Der letzte.
Dirk?
So die letzten 5 Minuten.
Mhm. Das ist absolut richtig. Es kam raus, das Stresslevel ist am höchsten, wenn du davon ausgehst, dass die Wartezeit gleich vorbei ist.
Ja, genau, richtig schlimm.
Also quasi am Ende der Warteperiode.
Die Antizipation. Und jetzt,
genau, und jetzt kommt aber der Punkt, was so ein bisschen dem widerspricht, was Hanna vorhin gesagt hat. Es ist nämlich total egal, wie lange die Wartezeit insgesamt war. Es ist völlig Wurst, ob du 2 Monate gewartet hast oder ob du 2 Stunden gewartet hast. Es geht um dieses Gefühl, kurz vorher zu sein, dass das Ergebnis kommt oder dass sich der Stau löst oder sonst was. Die haben das an mehreren Gruppen getestet, zum Beispiel AmerikanerInnen, die auf das Ergebnis der 2020-Wahl zum amerikanischen Präsidenten gewartet haben.
Oh Gott, ja.
Oder auf Leute, die auf den Bus gewartet haben. Also 2 sehr, sehr unterschiedliche Zeitspannen. Und da kam das eben trotzdem raus. Und die AutorInnen leiteten eben auch davon Dinge ab, die sich beispielsweise ja Unternehmen halt merken sollten. Zum Beispiel, dass man Verspätungen, zum Beispiel bei der Lieferung von einem Produkt, lieber ganz früh kommuniziert, damit eine Person nicht schon in dieser späten Phase des Wartens ist. Ne? Also wenn ich davon ausgehe, mein Paket ist ja schon hier in der regionalen Verteilungsstation angekommen, dann neige ich eher dazu, schon eine schlechte Laune zu haben, wenn es länger dauert, als wenn ich einfach denke, ach, das ist ja noch im Versandland. Und ja, weil die Person ist dann halt auch unzufriedener, selbst wenn das Produkt dann endlich kommt. Und das kann halt dafür sorgen, dass dieselbe Person das Produkt halt schlechter findet, obwohl quasi eigentlich nur die Warteperiode oder wann man halt quasi auf was gewartet hat, anders war. Und das ist eigentlich ganz, ganz spannend.
Ja,
und jetzt forschen die halt noch weiter dran, was Leute tun können, damit die Wartezeit erträglicher wird. Also das gucken sie gerade an. Aber jetzt komme ich zu der zweiten Geschichte. Weil in dieser zweiten Studie, da haben sie auch Leute befragt, die auf ihre Covid-Impfung gewartet haben. Finde ich ganz interessant auch. Und das bringt mich zu dieser anderen kleinen, eher abstrusen Mini-Story, die jetzt einige WissenschaftlerInnen an der Uni Erlangen-Nürnberg beschäftigt. Denn bei der Story geht es um einen 62-jährigen Mann aus Magdeburg. Und an dieser Stelle liebe Grüße an meine alten FreundInnen und Bekannten aus Magdeburg. Dieser 62-jährige Mann hat nämlich wohl das Warten auf die Covid-Impfung nicht mehr richtig ausgehalten und hat sich daher einfach 217 Mal impfen lassen. Ja, der hat sich 217 Mal impfen lassen, sagt er jedenfalls selber. Nachgewiesen wurden davon mindestens 134 Fälle. Er hat sich also mindestens 134 Mal gegen Covid impfen lassen.
Hat er gesagt, warum er das macht?
Habe ich nicht gelesen. Und das Krasse ist aber, das nennt man sogenannte Hyperimpfung oder Hypervaccination. Und das ist halt super spannend für WissenschaftlerInnen, weil das kommt halt nicht so oft vor, dass man das in einem echten Fall untersuchen kann. Und deswegen, also die fragen sich natürlich, wie reagiert das Immunsystem? Ist das überlastet? Schwächt das ab, weil das zu viel von den Zellen abbekommt oder sonst was, ne? Und natürlich kann man sich dann auch fragen, ist das überhaupt gesund, wenn man so viele 5G-Chips im Blut hat? Kleiner Witz am Rande, dankeschön, danke.
Ich dachte Muskel, aber ja.
Ist das ein Muskel? Ich weiß es gar nicht, wo man es hat. Aber die WissenschaftlerInnen eben aus Erlangen-Nürnberg, die fanden das auch super spannend, die haben das in der Zeitung gelesen.
Ja, und was kommt hier raus?
Und haben ihn dann einfach gefragt, können wir nicht einfach mal Speichel- und Blutprobe von dir haben? Und der kam auch vorbei und hat auch mehrfach Sachen abgegeben. Und die Analysen der Daten wurden jetzt im Journal The Lancet Infectious Diseases veröffentlicht. Und zusammenfassend kann man sagen, der ist komplett gesund. Der hat eine sehr gute aktive Abwehr gegen Covid. Der hat mehr T-Effektorzellen gegen Covid als Leute, die nur die Standard-3-Impfungen bekommen haben.
Sag bloß.
Es gibt keine Nebenwirkungen, von denen man irgendwas mitgekriegt hätte, aha, oder von denen man wüsste. Es wurde nichts entdeckt. Eher das Gegenteil. Also der hat tatsächlich ein besseres Immunsystem, zumindest gegen Covid, gehabt. Er bekam sogar noch eine weitere Impfung im Laufe der Untersuchungen, die auch, also genauso problemlos verarbeitet wurde.
Das war bestimmt
wurde.
Seine Belohnung.
Ja, weiß ich genau. Nicht.
Sie machen mit, hier kriegen Sie noch eine Covid-Impfung.
Ja, also ganz wichtig ist natürlich, dass das jetzt eine einzige Studie und eine einzige Person, davon sollte man jetzt nicht ableiten, dass alle jetzt sich sofort dauernd impfen lassen. Aber es gab halt wirklich einige ExpertInnen, die gesagt haben, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass quasi die T-Helferzellen oder T-Gedächtnis, mein Biounterricht ist lange her, quasi, dass die träge werden oder müde werden, weil sie halt zu viel von den Antikörpern haben und dann quasi nicht mehr so aktiv gegen die Krankheit wirken können. Aber das scheint hier nicht der Fall zu sein. Und das fand ich sehr spannend. Und ist natürlich auch schön, wenn man da an seine alte Heimat wieder erinnert wird. Ne, macht er ruhig, ne, Männer?
Und dafür kann er jetzt Farben riechen und Gerüche sehen, oder? Boah, ey.
Nein, ich finde es total geil. Also ich habe ein bisschen auch in dem Paper so drüber gelesen und dann stand da halt auch drin, dass der super gerne bereit war, da zu helfen und auch sich da also Blut abnehmen, ja, super und so.
Aber warum macht er das? Wollte er genau diese Aufmerksamkeit, die er jetzt gerade bekommt, oder war der einfach, hat er kein Hobby sonst? Also ist er einfach so ein bisschen...
Manche Leute entwickeln einfach Spleens und ich sag dir mal, Covid hat uns alle mehr oder weniger hart getroffen.
Ja, das stimmt. Ja, stimmt.
Spannend war auch, dass das Ganze erst entdeckt wurde, weil gegen den Mann ermittelt wurde.
Ja, klar.
Weil man dachte, wegen Betrug.
Ja, dass er sich den Aufkleber nimmt und die verkauft. Ja.
Ich dachte, weil er das halt als Kassenleistung ausnutzt.
Entweder eins von beiden. Ich weiß nur, dass wegen Betrug gegen ihn ermittelt werden sollte. Also es wurde auch ermittelt, aber ich glaube, es kam zu keiner Anklage.
Okay.
Letztendlich.
Naja, gut. Jetzt wissen wir's.
Ja. Aber jetzt, also, ne, nochmal zusammenfassend, ich finde das mit dem Warten, das interessiert mich, das hat mich wirklich sehr interessiert, weil das für mich auch ganz viele Sachen so ableiten lässt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in meiner Arbeit für jemanden ein Programm erstellen würde, dann würde ich jetzt, ab jetzt fange ich auch darauf zu achten, wann ich was kommuniziere. Also wenn ich denen das Gefühl gebe, eigentlich ist gleich alles fertig, so wie, keine Ahnung, wenn du Windows installierst und es steht bei 99%. Super nervig, weil ich denke, hä, es ist doch gleich fertig, jetzt mach hinne.
Das stimmt,
dann bleibe ich lieber bei keine Ahnung, bei 80% ein bisschen länger stehen oder sogar bei 50%, weil die Leute es dann nicht so schlimm finden.
Ja, das ist wie wenn man irgendwie einen Arbeitsauftrag irgendwie bekommt und man sagt, naja, das macht man dann gleich fertig oder so und dann dauert es aber länger aus irgendwelchen Gründen, dann ist es natürlich auch schon. Ja.
Also nach meinem mein persönliches Empfinden bei Warten ist häufig so, dass ich das Gefühl habe, die Leute wertschätzen meine Person quasi nicht in dem Maße, wie es angebracht wäre, weil ich mir halt so denke, meine Zeit ist halt was wert. Das pisst mich halt richtig an. Zum Beispiel
jetzt auch im Krankenhaus wieder. Ne?
Ja,
aber,
ja, genau, aber auch in verschiedensten medizinischen Praxen gerade. Also Orthopädie ist immer schlimm eigentlich. Und als ich das erste Mal wegen meines Steißbeins bei der Orthopädie war, hatte ich einen Termin zu einem bestimmten Zeitpunkt gebucht. Quasi über so eine Plattform auch. Ich hatte das schwarz auf weiß und ich war dann auch rechtzeitig da oder so eine Viertelstunde zu früh und ich habe sage und schreibe 1,5 Stunden gewartet auf meinen Termin. Und da denke ich mir halt so, ich bin halt jetzt ich muss da hingehen, weil ich habe halt eine Verletzung und mir bleibt nichts anderes übrig, als zu warten. Aber ich fühle mich halt dann so angepisst, weil ich mir so denke, ich könnte halt auch woanders sein und ihr geht mit meiner Zeit so wahnsinnig schlecht um. Das ist das, was mich daran so krass ärgert, weil wenn die einem sagen würden, es dauert mindestens noch eine Stunde, dann kann man ja um den Block gehen oder so, aber das machen die nie.
Oder einfach später hingehen.
Ja, genau, aber das passiert ja nie.
Ja, quasi du meinst aktuelle Wartezeit kommunizieren.
Ja. Wie schön das wäre.
Ja, stimmt, weil dann verschiebst du den Punkt, dass du denkst, eigentlich bin ich so gleich dran.
Genau, weil man denkt ja die ganze Zeit, man könnte gleich dran sein. Und deswegen ist das Warten halt auf sowas, wenn sich quasi einen Termin, der nicht eingehalten wird, auf den man wartet und man gar keine Kommunikation zum Stattfinden bekommt, dann ist das die ganze Zeit ein Warten auf letzten Drücker quasi.
Das ist, das stimmt. Das ist auch so ein bisschen, wenn der Zug irgendwie Verspätung hat und sich ständig irgendwie die Wartezeit oder die Verspätung irgendwie verändert. Aber ich glaube, und jetzt verteidige ich so ein bisschen vielleicht die dafür sorgen, dass man warten muss, manchmal weiß man oder manchmal hat man auch einfach zu wenig Wissen darüber, was im Hintergrund sozusagen abläuft.
Ja, klar.
Also das ist so, gerade bei der Bahn denke ich mir das regelmäßig. Jetzt steht da irgendwie technischer Defekt und alle regen sich auf. Aber keiner weiß genau, was jetzt im Hintergrund passiert, weswegen jetzt so eine Info auch sehr spät oder spontan oder erst gar nicht vielleicht auch fließt. Und da sind, glaube ich, ganz viele Dinge, von denen man einfach wirklich keine Ahnung hat, weil da man sich, also weiß ich, wie ein Schaltzentrum in der Bahn funktioniert, habe ich keine Ahnung.
Aber ich glaube, genau das ist ja das Schöne an diesem Insight quasi aus dem Paper, weil du weißt jetzt, warum die Leute eher dazu neigen, pissig zu sein, weil sie halt in dieser späten Phase des Wartens sind.
Ja, ne? Das kommt, ja,
und da
genau,
steigt
das
einfach
kann man
bei allen
sehen.
Leuten das Stresslevel massiv so.
Das stimmt.
Ja. Guck mal.
Was für Stresslevel? Ich hab
was? Was Stress? Komm her,
soll das
erzähl
sein?
Mir was für Stresslevel. Ja. Ich glaube, mit diesen poetischen Wörtern können wir die Folge auch beenden. Ihr habt lang genug drauf gewartet.
Ja, tut mir leid. Ich bin in der nächsten Podcast-Folge bin ich wieder ein bisschen wissenschaftlicher unterwegs, ja?
Ey, ihr könnt doch, alle Leute, die nicht bei Starlight Express waren, schreibt doch was Nettes in die Kommentare für Hannah.
Ja, und auch alle, die in Starlight Express waren.
Ja, alle einfach.
Also einfach so, Starlight Express war für mich so, XYZ. Mhm. Und Hannah, du bist super.
Oder, ey Hannah, was ich dir schon immer sagen wollte. Oder
schöner Hintern.
Schöner Hintern, ja. Muss jetzt, also. Ja doch, wir sehen ja, wer es geschrieben hat.
Genau, pass bloß auf.
Gut. Ja, danke für euren Input. Lasst mich die Chance nochmal nutzen, um zu sagen, wer uns unterstützen möchte, kann das gerne mit einer Bewertung auf Spotify
und einem
tun.
Follow auf Ko-fi.
Genau, oder uns bei Ko-fi folgen, ko-fi.com/dbinwb. Da könnt ihr auch weitere Informationen von uns kriegen. Zum Beispiel.
Da poste ich ein Bild von diesen schönen Halsbandsittichen.
Ja, mach das mal.
Ja.
Mach das mal, das ist gut.
Und ich poste ein Bild von Dirk.
Okay.
Ich poste ein Bild von Hannah, wie sie ein Bild von Dirk postet.
Oh Gott, jetzt habt ihr, ich meine, ihr müsst jetzt ja die Bilder machen, mir ist das egal. Ich google schnell ein Bild von einem Vogel, aber ihr müsst
du kannst doch nicht einfach ein fremdes Bild da reinposten.
Nee, ich wollte gerade sagen, ich male euch eins, aber dann erkennt ihr
du kannst
das
einfach
Tier nicht.
Hier so DALL-E oder also ChatGPT-Erweiterung und
ja,
so.
Ja, ich
gebe da
die Quelle an und hier Comments und so, genau, kriegen wir hin.
Ja, kriegen wir hin. Okay.
Okay.
Gut.
Okay, kann ich jetzt wieder Trash-TV gucken.
Du darfst jetzt wieder Trash-TV gucken. Ihr dürft weitermachen, was auch immer ihr macht. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin.
Ciao.
Dein Tim.
Passt auf euch auf. Tschüss. Euer
Dr. Tim.
Dr. Tim.
Tschüss.
Ich war auch dabei.
Ja, ich war auch dabei.
Zum Glück kriegen wir ja ab und zu das Feedback, dass die Leute unter anderem auch schätzen, dass ich so real bin im Podcast.
Ich dachte, da kommt jetzt noch
was. Nee, das bleibt jetzt so.
Gut, das ist ein gutes Ende. Auf Wiedersehen. Tschüss.
Ich sehe nichts vom Tier.
Was passiert? Ist besser so. Ich weiß nicht, wie er das macht. Der klemmt, versucht gerade Hannas Fuß zwischen sich, seinen Fuß und seinen Kopf zu klemmen, um so eine, ich glaube, um so eine Judo-Rolle. Also
Judo-Rolle.
Judo-Rolle wollte ich sagen.
Oder so eine Brazilian Jiu-Jitsu.
Ja, genau.
So ein Aufgabegriff.
Wo er dann sich mit den beiden Füßen so drumrum hängt und dann so ein Salto macht und dann dem Fuß das Genick bricht, glaube ich.
Guillotine. Links, Bums. Keine Ahnung.
So, das ist so creepy. Dirk.
Ja, das reicht auch nicht.
Irgendein.
Boah, Dirk hat gerade voll den rothaarigen Bart.
Was ist das? Das ist der
Barbarossa.
Barbarossa.
Aber da kommt ja der Name wirklich her, ne? Barbarossa.
Ja, natürlich.
So. Ja, toll. Sag ich nichts.
Cornelia Kunke.
Cornelia Kunke, genau, das ist die Schwester.
Unke.
Ich finde es so geil, dass Geschwister halt einen anderen Nachnamen haben.
Oh, er ist so cute. Whoops. Jetzt guckt er auch noch so rüber.
Ja, siehst du, ne?
Jetzt guckt er hoch. Ai.